Was ist passiert, Andi? Was, wie ging's?
Naja, also Antje war im Profi-Call, hat sich noch so ein bisschen Mut angesprochen mit mir. Ja. Ich habe gesagt, du schaffst es, du bist einer der Besten, die wir haben. Zieh das einfach so durch, so wie wir es eben immer erklären. Und sie hat es ja auch schon mehrfach hinbekommen, bloß nicht bei ihrer eigenen Tochter, ne, bei so einem schweren Krankheitsfall. Und ich glaube, 14 Tage später war kein Ausschlag mehr da.
Ich glaube schon 3 Tage später.
Drei Tage später.
Es wurde dann noch kontrolliert.
Genau, 14 Tage später wurde es kontrolliert, sowas glaube ich.
Sie waren nochmal beim Arzt, haben einen Urintest gemacht. Jetzt mittlerweile, glaube ich, 5 Monate her, 6 Monate.
Kam nichts mehr zurück.
Gar nichts mehr zurückgekommen. Tochter geht super. Sie hat auch insgesamt nur 30 Minuten gebraucht oder 40 maximal für die Therapie.
Ja.
Und das ist schon unglaublich, wenn man sich das mal vorstellt.
Ja.
Also wie lange hätte die Tochter damit leiden müssen oder darunter gelitten unter der Erkrankung und dann innerhalb von 40 Minuten wird es aufgelöst.
Ja, und das ist natürlich jetzt was, ne? Das würde uns da draußen erstmal keiner glauben, aber sobald ihr mit Antje in Kontakt geht, wird sie euch das so erzählen und erklären. Ja. Und soweit ich weiß, ich glaube, das darf ich auch sagen, das war ein ganz, ganz schöner Moment für beide.
Ja.
Weil diese ganz innige Verbindung nochmal intensiviert wurde zwischen Mutter und Tochter. Ne?
Ja.
Also definitiv. Das Auflösen des Traumas, das war ein ganz besonderer Moment, das war nichts Schreckliches.
Ja.
Ja. Cool. So, jetzt ist natürlich, also schreibt uns auch gerne nochmal Fragen in die Kommentare, ne? Ich glaube, wir sind in dem, was wir jetzt hier sagen können, oder zeitlich gesehen sind wir ein bisschen eingeschränkt, aber schreibt uns gerne in die Kommentare und ich bin mir sicher, auch die Antje wird dazu was berichten können, wenn sie eure Kommentare liest. Aber jetzt ist die Frage, wie kann es sein, dass wir durch eine Dialogstherapie IgA Vaskulitis lösen? Wie geht das, Mo? Ja. Kannst du uns das erklären?
Ja, warum funktioniert das, ne? Das ist ja erstmal unglaublich und hast du gerade selbst schon gesagt, keiner glaubt es so richtig. Wir haben hier mal eine Studie zur Psychoneuroimmunologie. Es ist ein relativ neues Feld in der Wissenschaft, was halt auch mehrere Wissenschaftsgebiete zusammenbringt. Und dadurch wird eine Erklärung tatsächlich möglich. Und in der Studie gibt es hier ein wunderbares Schaubild dazu, was das Ganze einmal klar macht. Und zwar ist es so, dass im Endeffekt unsere Programmierung, also langfristig dann auch das, was wir lernen von Bezugspersonen, von der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, von dem, was transgenerational vielleicht auch mitgegeben wird, gelernt wird, dass das ja dazu führt, wie unser Gehirn dann die Umwelt wahrnimmt, also wie wir unser Leben wahrnehmen, wie wir alles registrieren. Und wir können ja im Endeffekt nur 1% Realität tatsächlich wahrnehmen maximal und 99% bleiben im Verborgenen. Und diese Programmierung führt dazu, dass wir natürlich Stressoren auf eine bestimmte Weise wahrnehmen. Das heißt, es gibt akuten Stress, den sehen wir hier oben links. Das kann auch was Kurzfristiges, Positives sein. Also wenn ich zum Sport gehe und dort mich anstrenge, dann ist das auch erstmal Stress für den Körper oder von der Wahrnehmung, aber es sorgt für eine positive Adaptation, also dass das Immunsystem der Körper gesünder wird. Andersherum ist es aber so, wenn wir chronischen Stress haben, und das ist tatsächlich primär davon abhängig von dieser Programmierung, also die auch meistens traumabasiert ist, dass wir chronischen Stress haben, weil auf einmal der Säbelzahntiger nicht mehr einmal am Tag hineinkommt in den Raum, sondern 50 Mal am Tag. Also der Chef, vor dem ich schon mal Angst habe, wenn er den Raum nur betritt, weil ich denke, ich habe was falsch gemacht, aber eigentlich denke ich immer nur, ich habe was falsch gemacht, ohne dass es da einen Grund für gibt beispielsweise. Und wenn ich das den ganzen Tag habe, dann habe ich die ganze Zeit Stress und im Gehirn sorgt es dafür, dass bestimmte Stoffwechselwege aktiviert werden, vor allem auch das sympathische Nervensystem, das sieht man jetzt hier, es gibt auch noch ein paar andere Systeme, aber primär der Sympathikus, das kennen, denke ich, auch viele, die zum Beispiel unter posttraumatischer Belastungsstörung leiden, die dann dazu führen, dass der Sympathikus überaktiviert ist und das signalisiert im Körper, dass das Immunsystem anfängt, Entzündung zu bekämpfen. Und diese Entzündungen sorgen dann primär dafür, oder das Immunsystem, was dagegen kämpft, dass es sich selbst angreift irgendwann. Das Immunsystem greift den eigenen Körper an, sorgt für Entzündung und diese Entzündungen sorgen dann wieder für mehr Probleme. Also dann fühle ich mich, wenn ich entzündet bin, schlafe ich schlechter, ich kriege vielleicht Depressionen, emotionale Probleme und Schmerzen natürlich auch. Und was machen Schmerzen, Depressionen, Schlafprobleme? Naja, sie machen mehr Stress. Und dieser Stress sorgt dann dafür, dass hier eine Abwärtsspirale entsteht, also dieser Kreislauf immer schlimmer wird und das Immunsystem irgendwann komplett überaktiviert ist. Und jetzt hatten wir das gerade im Einstieg. Was macht dann ein überaktiviertes Immunsystem, was sich selbst angreift? Naja, es macht eine Autoimmunerkrankung, beziehungsweise das wird dann als Autoimmunerkrankung bezeichnet und auch die anderen gesellschaftlichen Erkrankungen, die häufigsten Probleme sind, wie kardiovaskuläre Erkrankungen, Krebs, metabolische Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, die können dann entstehen. Und das ist eigentlich über die Psychoneuroimmunologie die Erklärung, was Antje gemacht hat, nämlich bei ihrer Tochter dafür zu sorgen, dass die Stressoren nachlassen, ihr System entspannen kann, das Immunsystem runterfahren kann und das hat dann tatsächlich auch in dem Fall jetzt schon direkt zur Lösung geführt.
Ja, in dem Fall war es ja jetzt relativ schnell gelöst, ne? Ja. Weil der Antje das sehr schnell aufgefallen ist und weil sie sehr schnell wusste, was zu tun ist. Was würdest du sagen, was passiert mit jemandem, der 3, 5, vielleicht sogar 10 Jahre im Dunkeln tappt? Mhm. Inwieweit können sich diese Entzündungsprozesse quasi chronisch im Körper absetzen und immer wieder selbst replizieren?
Ja, es ist eine Abwärtsspirale dann, die einfach entsteht. Also sobald die, im Endeffekt werden ja die Organsysteme dann beeinflusst, negativ auch durch diese chronischen Entzündungen. Ja. Und die müssen immer mehr kompensieren und dagegen arbeiten und das macht es dann nochmal schlimmer. Das heißt, je länger jemand darunter leidet schon, je länger das Ganze aktiv ist, desto, nicht gesagt schwerer, aber dann dauert es halt auch etwas länger, bis die Organsysteme sich wieder erholen können und dann wieder zu ihrer vollen Funktion zurückkommen.
Es ist ja auch eben so, wenn sich diese Entzündungen oder Entzündungsprozesse insbesondere in den Gelenken absetzen, ja. Das ist ja für normal das, was bei Rheuma breitflächig oder grobflächig passiert, ja. Dann wird die Bewegung auch eingeschränkt, also man scheut Bewegung. Ja. Und damit Zellflüssigkeit im Körper zirkuliert und Entzündungen abgetragen werden können, ja. Muss man sich bewegen.
Ja.
Also je länger diese Krankheit andauert, desto schlimmer wird sie für normal.
Ja.
Aufgrund dessen, dass wir eben alles einstellen oder dass alles schlechter wird, was grundsätzlich gegen diese rheumatischen Symptome angehen könnte. Also ja. Die Selbstheilungsprozesse werden quasi eingestellt.
Ja. Ja, definitiv. Auch auf allen 3 Ebenen dann. Ne? Das bringt es halt wieder zu den 3 Ebenen. Nicht nur emotional, was ja dahinter liegt, dann wo man schon rankommt, sondern auch, ich meine, es ist ja gerade Biomechanik viel schlechter, das Bindegewebe kümmert sich sowieso keiner drum in Deutschland prinzipiell, plus ja. Bewegung.
Ja.
Und auch biochemisch natürlich, die Ernährung meistens dann auch nicht darauf ausgelegt, dass das besser werden kann.
Ja. Ja. Jetzt haben wir, also in dem Fall haben wir jetzt mal den Fokus auf das Thema Mindset gelegt. Das wird auch häufig vorkommen in diesen Podcast-Folgen, weil es ist nun mal der große Hebel. Insbesondere jetzt zieht es enorm an, was wir merken. Ja. Aber wir haben ja direkt danach die physische Therapie, weil wir die Zellmatrix nicht nur auf psychoemotionaler Ebene, also ich sag mal auf der Ebene des Nervensystems behandeln können, sondern eben auch auf physischer Ebene. Durch manuelle Therapie, wenn man die manuelle Therapie nicht ausführen darf, dann geht es auch in Form von Self-Treatments, also der Patient kann sich sehr effizient um sich selbst kümmern, wenn wir ihm zeigen, wie. In dem Fall wurde der Fokus, soweit ich das jetzt verstanden habe, auf die tiefliegende Frontallinie gesetzt.
Ja.
Ne? Genau. Wollen wir nochmal kurz drüber sprechen, was in diesem spezifischen Fall oder ich sag mal allgemein bei einem schwerwiegenden Rheumafall, was man da tun kann?
Mhm. Also auf rein biomechanischer Ebene, wir sind ja vorhin auf die tiefliegende Frontallinie eingegangen, geht es dann im Endeffekt auch genau darum, dort den Flüssigkeitsaustausch oder Informationsaustausch entlang dieses Bindegewebes zu verbessern. Und genau das machen wir ja auch mit der biomechanischen dann Therapie. Und ja, wie kann man sich das genauer vorstellen? Es geht ja sowohl manuell als auch im Self-Treatment und es bedeutet, dass wir die Punkte entlang dieser Kette dann beanspruchen bzw. öffnen wollen und dazu halt die Atmung mitnutzen, bestimmten Druck auf die Stellen ausüben, zum Beispiel den Hüftbeuger, der jetzt daran stark beteiligt ist, und dann in Austausch mit dem Patienten, mit der Schmerzskala dann gucken, naja, wo befindet er sich gerade, dass das Nervensystem auch nicht überreguliert, ne? Wir wollen bei der 7/10 sein, um das Ganze dann noch öffnen zu können, tiefer ins Gewebe reinzukommen, und das ist natürlich mit biomechanischer Kraft verbunden. Also wir müssen Kraft aufbauen, das heißt, es wird auch etwas ziehen und jetzt nicht schmerzfrei komplett ablaufen. Aber das öffnet halt die Bindegewebskette an der bestimmten Stelle und darüber dann entlang der gesamten Kette.
Die Idee ist eben, dass wir mit einer bestimmten Intensität in Summe dazu in Summe die Detonisierung der kompletten Kette erarbeiten.
Ja.
Also es geht nicht darum, dass wir eine spezifische Stelle kaputt therapieren.
Keinen Triggerpoint.
Bis es komplett taub ist, sondern es geht darum, dass man in wenigen Atemzügen, in wenigen Wiederholungen über die komplette Kette hinweg den größtmöglichsten Effekt bekommt.
Mhm.
Jetzt haben wir ja, wir haben die Kategorie der Therapeuten, die alles immer detonisieren, und dann haben wir insbesondere unsere Personal Trainer oder Sporttherapeuten, die alles immer aufbauen wollen. Was ist denn die Lösung, Mo? Ist das eine besser oder das andere?
Naja, man braucht beides im Endeffekt, ne? Man muss sich auch immer anschauen, was ist dann das Ziel eigentlich? Und unser Ziel ist es halt, diese Archetypen, diese menschlichen Grundbewegungen, die jeder auch können sollte, die in der DNA verankert sind im Endeffekt, wieder durchführen zu können. Das heißt, natürlich brauchst du die Mobilität, um in die Position zu kommen, aber in dieser Position solltest du es auch stabilisieren können, weil wenn du es da nicht stabilisieren kannst, dann entstehen die Probleme, die wir im Alltag auch haben, dass du dann keine gute Gelenksposition hast und dadurch Schmerzen entstehen.
Jetzt wenn wir uns Antjes Fall anschauen und davon ausgehen, ihre Tochter schiebt mit der Hüfte nach rechts in der Kniebeuge, Welche Laterallinie würdest du detonisieren, obwohl sie ja auf die rechte Seite schiebt?
Ja, es geht ja primär dann darum, dass die linke Seite des Körpers, wenn man sich das vorstellt, wenn die linke Seite mehr Zug hat, also stärker zusammengezogen ist, dass dadurch eben diese Belastung auf der rechten Seite entsteht, was jetzt bei ihrer Tochter der Fall war. Das heißt, wir müssten mit den Übungen dafür sorgen, dass wir die linke Seite außen detonisieren, wofür die Übungen dann ja auch genau zugeschnitten sind. Und gleichzeitig zeigt es uns ja auch, naja, rechts braucht mehr Stabilität, damit sie halt nicht mehr die rechte Seite überlastet. Und genau darum geht es dann halt auch, die Stabilität auf der rechten Seite mehr aufzubauen.
Warum jetzt eine bestimmte Emotion, eine bestimmte Kette in dem Körper eines Menschen targetiert, maltriert, beeinflusst, das klären wir in den nächsten Folgen noch. Aber welche Techniken würdest du für die Stabilität auf der rechten Seite empfehlen? Ganz kurz aufgezählt.
Die kleinen Gluteen auf jeden Fall erstmal ansteuern zu können, damit die Hüftstabilität sich verbessert. Der sogenannte Healing Human's Foot Pump, also die Stabilisation des Fußes.
Geheimrezept.
Ist ein Geheimrezept. Ja, es hat auch schon ganz, ganz viele tolle Ergebnisse gebracht, wo es auch so ein bisschen um Gleichgewichtstraining geht, um Neurofeedback, dass man da besser wird. Dann auch die Copenhagen Plank, weil die Adduktorengruppe oder auch die Gruppe der Tieflingenfrontallinie meistens komplett degeneriert sind, weil wir die Muskulatur nicht mehr benutzen. Und auch sowas wie eine Standwaage oder der Single-Leg-ADL im Fachjargon bezeichnet. Also eine Standwaage, um auch die rückwärtige Muskulatur zu stärken.
Wunderbar. Ich glaube, es würde so erstmal reichen. Jetzt hat man eine Idee. Ne?
Ist der Basisaufbau.
Manualtherapeuten haben auch schon mal was detonisiert. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht ins Detail, aber wichtig ist mal, in Antjes Fall würden wir die linke Laterallinie detonisieren und die rechte Seite des Körpers aufbauen, was den rein biomechanischen Ansatz angeht.
Ja.